Die katholische Kirche hat sich am Wochenende auf den synodalen Weg begeben. 2 Jahre lang wollen sich Bischöfe und Gläubige mit den Themen Sexualmoral, priesterliche Lebensform, kirchliche Macht und die Rolle der Frau auseinandersetzen. Hintergrund des Reformprozesses ist der massive Vertrauensverlust, den die Kirche durch die Missbrauchsskandale erlitten hat. Doch der synodale Weg ist nicht unumstritten. Kritiker wollen lieber über Neuevangelisierung sprechen und mahnen die weltweite Wahrung der Einheit der Kirche an. Aber schließt das eine das andere aus? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Andreas Wollbold. Er ist Professor für Pastoraltheologie und Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Die Kirche hat hohe moralische Ansprüche an sich und die Gläubigen. Bei den Missbrauchsfällen haben die Täter diese Ansprüche mit Füßen getreten und den Opfern schweren Schaden zugefügt. Ist es da nicht nachvollziehbar, dass die Bischöfe jetzt erst einmal versuchen, neues Vertrauen zu gewinnen?
Das ist absolut nachvollziehbar. Das Verkehrteste, was man hätte machen können, wäre wegducken und hoffen, dass die Zeit die Wunden heilt. Die Zeit wird in diesem Fall nicht die Wunden heilen, sondern die Wunden chronisch machen. Und das darf nicht sein, um der Opfer willen, um des Schadens willen, der entstanden ist, aber natürlich auch um der Kirche und ihres Auftrages willen, das Evangelium zu den Menschen zu bringen.
Ich habe es gesagt, Ausgangspunkt für den synodalen Weg waren ja die Missbrauchsfälle. Die Grundidee ist, den Missbrauch aufzuarbeiten und neues Vertrauen zu gewinnen. Warum gibt es denn dann aus Ihrer Sicht teilweise so starke Kritik am synodalen Weg?
Naheliegend ist die Nachfrage, sind die großen Themen, die nun auch medial potenziert werden, sind das die eigentlichen Herausforderungen, die etwa aus der Studie über die Missbrauchsfälle abzuleiten sind? Ich glaube persönlich, dass man sehr viel präziser etwa Lebensbedingungen, Ausbildungsbedingungen von Priestern, angehenden Priestern unter die Lupe nehmen könnte, dass man die Frage hat, wie sind sie zum Beispiel beziehungsmäßig eingebaut, wie ist im guten Sinn auch eine Sozialkontrolle möglich und viele andere Dinge. Das sind sehr konkrete Einzelfragen an Priester heute, Priester in der Kirche, Priester in den Gemeinden. Das wäre meines Erachtens besonders zielführend. Ich habe den Eindruck, dass man im Grunde eher den Missbrauchsskandal genutzt hat, um große Themen, die schon seit Jahrzehnten kirchenpolitisch umstritten sind, jetzt zu einem bestimmten Ziel zu führen.
Und dann gibt es ja auch Kritik daran, dass ein Thema eben nicht explizit genannt wird, nämlich das Thema Neuevangelisierung. Und da heißt es immer wieder, jeder einzelne Christ muss erstmal für sich selber, für den Glauben mehr brennen. Persönliche Umkehr ist ein wichtiges Stichwort. Aber eigentlich ist das doch erstmal gar kein Widerspruch zum synodalen Weg, oder?
Im Prinzip ist es kein Widerspruch, wenn Neuevangelisierung eine Grundperspektive etwa für die Machtfrage, für die Frauenfrage, für die Priesterfrage wird. Das kann ich momentan allerdings noch nicht erkennen, sondern ich habe den Eindruck, dass es einen Überhang bei Strukturfragen geht, dass man die Vorstellung hat, wenn man Strukturen verändert, dann hat die Kirche ein für die Evangelisierung attraktiveres Gesicht. Das ist ein Irrweg.
Aber ein Problem ist ja, dass die Täter in der Kirche natürlich ausschließlich fast Männer waren. Geweihte Männer haben die Macht in der Kirche. Das Thema Macht ist im Moment gerade sehr in der Diskussion. Ist es da angesichts eben der Missbrauchsfälle vor allen Dingen durch Männer nicht auch angemessen, jetzt nochmal neu über die Rolle der Frau in der Kirche zumindest nachzudenken, zu diskutieren?
Das kann man machen, das soll man machen. Ich würde es allerdings von der Frage der Missbrauchsfälle abkoppeln, denn das Frauenthema ist in sich ein wichtiges Thema, das allerdings natürlich differenziert und entsprechend zur Identität der Kirche, ihrer Glaubenslehre, ihrer Amtstheologie auch behandelt werden muss.
Aber dennoch ist es ja so, dass man sich überlegen muss, wie man jetzt mit dieser Kirche, die so ist, wie sie nun verfasst ist, wie man da weitergehen kann. Muss man da nicht auch vielleicht überlegen, dass es einfach nicht reicht zu sagen, wir müssen sozusagen mehr neu evangelisieren und die Probleme lösen sich von alleine?
Der Kern der Neuevangelisierung ist ja die Selbstevangelisierung. Das, was die Päpste immer wieder seit 50 Jahren gesagt haben. Das heißt, im Kern geht es nicht darum, attraktiver zu sein, tolle Programme zu haben oder Schwung in den Laden zu bringen oder wie das auch immer heißt, sondern es geht ja tatsächlich um jeden Einzelnen darum, dass er, wie Jesus sagt, eben ein reines Herz bekommt. Und das reine Herz ist eben die beste Garantie Strategie gegen alle Niedertracht, die sich gerade auch in Missbrauchsfällen gezeigt hat. Darum geht es, das ist eine Aufgabe der gesamten Kirche. Und erst von dieser inneren Bekehrung, Neuwerdung, ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung werden, erst davon ausgehend kann man überhaupt in rechter christlicher Art und Weise etwa das Thema Macht angehen. Jesus sagt, bei euch soll es nicht so sein, wer der Erste sein will, soll der Diener aller sein. Dafür braucht es ja diese Selbstevangelisierung, diese Bekehrung des Herzens. Sonst wird Machtfrage im Grunde nur Politik.
Erstaunlich war ja doch, dass der geplante synodale Weg auch in Rom für doch erhebliche Aufmerksamkeit gesorgt hat. Der Papst hat einen eigenen Brief dazu verfasst. Der wurde sehr unterschiedlich aufgefasst. Ein Thema war auch die weltweite Wahrung der Einheit der Kirche. Ich kann mich an viele Konflikte in der Kirche erinnern und immer wieder war da so das Stichwort deutsche Nationalkirche. Da wurde schon vor 30 Jahren davor gewarnt. Ist das nicht auch ein bisschen Panikmache, wenn man sagt, naja, in Deutschland überlegt man über Reformen, das muss ja nicht gleich in die Spaltung führen, oder?
Soweit man die Diskussion bisher beobachten kann, sind tatsächlich Themen angesprochen und Forderungen erhoben worden, die weltkirchliche Relevanz haben und die vor allem auch direkt in das Glaubensgut, die Glaubenslehre der Kirche eintreten. Also etwa Stichwort Forderung der Priesterweihe für Frauen. Das ist natürlich nichts, was Deutschland entscheiden kann. Das sind wir in Deutschland im Gegenteil auch an geltende Lehre gebunden. Das vermisse ich.
Aber ich hatte jetzt eigentlich nicht den Eindruck gehabt, dass es ausgerechnet die deutschen Bischöfe vorhaben, also sowas wie eine deutsche Nationalkirche zu gründen. Das ist immer wieder so ein Vorwurf, den man hört. Wäre es da auch nicht gut, wenn man sagen würde, wir müssen jetzt nicht immer gleich der Spaltung das Wort reden?
Es gibt sicher eine Menge Aufregung auf allen Seiten und in der Aufregung werden manchmal überzogene Kritiken, ungerechte Kritiken formuliert. Da mahne ich zu etwas ruhigem Blut, zu Verständigungsbereitschaft und zur Differenzierung. Aber natürlich, es gibt zweifellos eine Gefahr, dass man in Deutschland denkt, wir machen jetzt einfach mal und hoffen, dass der Rest der Weltkirche nachzieht. Ich bekomme es aus der Weltkirche immer wieder mit, dass sich viele Sorgen machen, dass die Kirche in Deutschland so ein bisschen etwas ist wie die Kirche in Holland nach dem Konzil. Also aus Sicht der Weltkirche doch eher ein Sorgenkind.
Und klar ist ja auch, dass am Ende des Prozesses keine wirklich verbindlichen Beschlüsse herauskommen können. Jeder Bischof kann davon umsetzen, was er möchte oder eben auch gar nichts. Es gab ja auch deutsche Bischöfe, die den synodalen Weg jetzt kritisch konstruktiv begleiten wollen und nicht so begeistert von dem Prozess sind. Wenn man sich anschaut, dass die Beschlüsse eben nicht verbindlich sind, wie groß ist denn die Gefahr, dass man 2 Jahre lang redet und letztlich dann doch nichts passiert oder Erwartungen geweckt werden, die dann am Ende gar nicht erfüllt werden können?
Zunächst ist natürlich die Erwartung einer Mehrheit, dass öffentliche Meinung, öffentlicher Druck das Übrige tun wird, dass Bischöfe, die sich irgendwelchen Beschlüssen verweigern, zumindest extrem in die Defensive gedrängt werden. Das ist für kirchliche Verständigungsprozesse sehr schlecht, denn da versucht man letztlich den Druck von der Straße oder eben heute von den Medien und von der öffentlichen Meinung für kirchliche Selbstbesinnung zu nutzen. Das kann eigentlich nur schiefgehen. Ich denke, typisch für kirchliche Entscheidungsfindung ist die Orientierung am Konsens, dass man geistgewirkt danach sucht, was ist das, dem alle zustimmen können. Jede Form von Entscheidung, die letztlich auf Mehrheit gegen Minderheit läuft, ist der Kirche nicht angemessen und sollte gerade in so sensiblen Fragen wie den hier angesprochenen unbedingt vermieden werden.
Ich habe es schon angesprochen, auch die deutschen Bischöfe, die den synodalen Weg eher kritisch sehen, wollen ihn kritisch konstruktiv begleiten. Was sind denn Ihre Erwartungen, vielleicht auch Ihre Hoffnungen für diesen 2-jährigen Reformprozess?
Ich bin vom Naturell her sicher eher ein nüchterner, manchmal etwas skeptischer Mensch und insofern muss ich auch bei diesem synodalen Prozess, bei diesem synodalen Weg sagen, meine Erwartungen sind gering. Ich befürchte, dass viel Aufmerksamkeit für Themen erregt wird, die im Grunde nicht wirklich zukunftsführend für die Kirche sind, die uns im Gegenteil nochmal in manche Aporien der Nachkonzilszeit zurückführen werden, dass wir wertvolle Zeit verschenken, dass auch die notwendige Einheit der Kirche hierzulande darunter leiden wird, dass Gräben weiter aufgerissen werden, dass stärker polarisiert wird. und dass die eigentliche Selbstevangelisierung im Grunde überhaupt kein Thema mehr ist.
Am Wochenende hat der synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland begonnen. Doch der auf 2 Jahre angelegte Reformprozess ist nicht unumstritten. Und darüber gesprochen habe ich mit Professor Dr. Andreas Wollbold. Er ist Professor für Pastoraltheologie und Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München. Vielen Dank für das Gespräch.